Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 21. September. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir vor allem über die Lehren aus der großen Finanzkrise, die vor fast genau 15 Jahren die Welt erschütterte. Auf das Thema Inflation und aktuelle Geldpolitik, das wir zunächst für diese Woche vorgesehen hatten, werden wir dann in der nächsten Woche näher eingehen. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, Mitte September 2008, also vor 15 Jahren, löste der Zusammenbruch von Lehman Brothers die größte Finanzkrise der Nachkriegszeit aus. Auch die deutsche Wirtschaft stürzte in eine tiefe Rezession. Zunächst einmal die Frage an dich. Wie hast du persönlich diese Krise erlebt? Welche Erinnerungen haben sich dir besonders eingeprägt?
Klaus, ich arbeitete damals für Bank of America in London. An dem Freitag vor Lehman zeichnete sich ab, das war die Nachrichtenlage, dass meine Bank wahrscheinlich Lehman Brothers übernehmen würde. Und wir haben an dem Freitag dann schon mal darüber diskutiert, wie wir denn Lehman einbauen würden in unsere Bank of America Geschäfte. Dann am Montagmorgen war die Nachrichtenlage ganz anders. Lehman ist einfach geschlossen. Stattdessen übernimmt Bank of America Merrill Lynch, eine Firma, für die ich früher mal gearbeitet hatte. Das war ein gewisser Schock. Für die Finanzmärkte ein Riesenschock, denn es brach schlagartig der Geldhandel zwischen Banken zusammen. Kurz danach bekam ich einen Anruf von einem Portfolio-Manager, also einem meiner normalen Kunden, der mir erzählte, dass die Finanzierung des Güterhandels mit Ungarn weitgehend zusammengebrochen sei. Da wurde mir klar, dass das, was sich in der Finanzwirtschaft abspielte, auch auf die Wirtschaft insgesamt sich massiv auswirken würde. Ich war dann einer der Ersten, der dann im Herbst 2008 eine tiefe Rezession vorhergesagt hat, als Folge dieser Lehman-Pleite. Es kam zur Übernahme, Bank of America übernahm Merrill Lynch, und in Zeiten, in denen das Finanzgewerbe zu Recht Arbeitsplätze abbauen musste, war das wirklich kein Zuckerschlecken. Es gab erhebliche Verluste an Arbeitsplätzen.
Lass uns jetzt über die Ursachen der Krise sprechen. Wieso kam es vor 15 Jahren zu dem, was du einmal als großen Finanzinfarkt bezeichnet hast?
Nun, drei Schritte sind zu unterscheiden. Zunächst einmal hatten wir eine längere Phase sehr niedriger Zinsen mit laxer Regulierung der Banken und dem politischen Wunsch in den USA, möglichst vielen Menschen dort zu einem eigenen Heim zu verhelfen. Das Ergebnis war eine Kreditblase, eine Schwemme an Krediten, gerade auch für Hauskäufer, die eigentlich nicht kreditwürdig waren, da sie keine hinreichenden Kreditsicherheiten bieten konnten. Das nannte man Subprime-Kredite. Diese Kredite wurden umverpackt, verbrieft und weiterverkauft, sodass zum Schluss kaum noch jemandem klar war, welche Risiken eigentlich in wessen Büchern standen. Der zweite Schritt war dann, dass die Immobilienblase in den USA, die kreditgetriebene, 2007 platzte. Und wie üblich, wenn es dann runtergeht, gerieten einzelne Finanzinstitute in Probleme. Die US-Konjunktur steuerte auf eine gewisse Korrektur zu. Es sah nach Stagnation oder einer milden Rezession aus. Dann im September 2008 wurde eine sehr stark vernetzte Großbank, Lehman, über Nacht einfach geschlossen, statt dass man sie geordnet abgewickelt hätte. Wer also Ansprüche an Lehman hatte, musste auf den Konkursverwalter warten. Das war der Finanzinfarkt. Der Finanzgroßhandel zwischen Banken brach schlagartig zusammen. Denn jede Bank fragte sich, ob man von der anderen Bank das Geld wieder zurückbekäme, wenn man ihr jetzt im Rahmen eines normalen Geschäftes Geld überweisen würde. Und ohne finanzierenden Finanzkreislauf kann die Wirtschaft halt nicht funktionieren. Es kam zu einer tiefen Rezession. Erst als die US-Notenbank dann vor allen Dingen ab Februar 2009 das System mit Liquidität geradezu geflutet hat, keimte neues Vertrauen, dass tatsächlich Banken nicht untergehen würden, dass die Geschäftspartner in anderen Banken Geld, das man ihnen überweisen würde, wieder zurücküberweisen konnte. Der Finanzkreislauf kam in Gang, die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise endete dann im Frühjahr 2009.
Holger, lass mich hier noch einmal nachhaken. Du machst also auch Fehler der Geldpolitik und falsche Entscheidungen der US-Behörden für die damalige Krise verantwortlich?
Ja, zwei große Fehler spielten eine große Rolle. Zum einen, die Zentralbank und die Aufsichtsbehörden hatten in den USA eine Kreditblase zugelassen. Und mit der ungeordneten Pleite von Lehman Brothers haben sie dann diesen Finanzinfarkt verursacht, statt langsam Luft aus der Blase zu lassen. 6 Monate vor Lehman hatten die Behörden es noch richtig gemacht. Da geriet auch eine Großbank, Bear Stearns, ins Straucheln. Diese Bank wurde ordnungsgemäß abgewickelt in dem Sinne, dass sie mit staatlicher Hilfe einer anderen Bank, JP Morgan, untergeschoben wurde, sodass die Geschäfte von Bear Stearns weitergehen konnten. Personalverluste, viele Probleme für Bear Stearns, völlig zu Recht. Aber die Geschäfte konnten abgewickelt werden, sodass Banken das Vertrauen behielten, wenn man dort Geld hin überweist, kommt es auch im Rahmen normaler Geschäfte wieder zurück. Diesen Ansatz hat man dann bei Lehman nicht verfolgt, sondern Lehman einfach geschlossen. Montagmorgen ein Schild vor die Tür, ab heute geschlossen. Und man kann sich vorstellen, wenn man bei einer Bank so ein Schild vor die Tür hängt, was dann die Bankkunden machen. Sie geraten in Panik.
Im September 2018, zum 10. Jahrestag der Lehman-Krise, hast du in einem Bärenberg-Bericht 10 Erkenntnisse aus der Krise herausgearbeitet. Kannst du uns die wichtigsten dieser Lehren bitte noch einmal kurz nennen?
Gerne, Klaus. In Kurzform die für mich wichtigsten 6 Lehren. Erstens, die Geldpolitik muss darauf achten, dass sie keine Kreditblasen zulässt. Zweitens, um Ansteckungsgefahren einzugrenzen, müssen strauchelnde Banken ordnungsgemäß abgewickelt werden. Man kann nicht einfach ein Schild vor die Tür hängen, ab heute geschlossen. Die Geschäfte müssen abgewickelt werden. Die Besitzer der Banken, die Aktieninhaber, die Mitarbeiter, das Management vor allen Dingen, die müssen nicht geschont werden, aber die Geschäfte müssen ordnungsgemäß abgewickelt werden. Drittens, im Fall einer Finanzpanik müssen Zentralbanken rasch und kraftvoll handeln. Und viertens, letztlich können nur Zentralbanken, die eben über sehr viel Liquidität verfügen, letztlich können nur Zentralbanken eine ausgewachsene Panik an den Finanzmärkten stoppen und damit verhindern, dass die Gesamtwirtschaft ins Straucheln gerät. Fünftens, in ungewöhnlichen Zeiten muss die Politik, einschließlich der Geldpolitik, manchmal zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. Und sechstens, die Aufsichtsbehörden müssen darauf dringen, dass Banken genügend Risikopuffer haben, um Schocks besser verkraften zu können.
Kommen wir jetzt zur vielleicht wichtigsten Frage. Werden diese Lehren heute in der Praxis beherzigt? Und wenn ja, kannst du uns dafür Beispiele nennen?
Klaus, alles in allem ja. Wir haben keine derartige Finanzkrise mehr gehabt, obwohl ja die letzten Jahre wirklich turbulent waren. Ja, es werden weiter Fehler gemacht, auch in der Geldpolitik, auch in der Aufsicht von Finanzinstituten. Beispielsweise Fehler in der Aufsicht über US-Regionalbanken, die dort nicht so strikt reguliert sind wie in Europa und nicht so strikt wie die Großbanken in den USA. Aber vor allem, wenn sich dann Turbulenzen abzeichneten, dann haben die Behörden richtig reagiert. Beispielsweise zum Beginn der Pandemie im Februar, März 2020 gab es kurz ein erhebliches Flackern an den Finanzmärkten. Das haben die Behörden schnell in den Griff bekommen. Das ist auch passiert, als Putin seinen brutalen Angriff auf die Ukraine startete. Die reinen Finanzauswirkungen waren schnell so eingegrenzt, dass es nicht zu massiven, längeren und vor allen Dingen schädlichen Turbulenzen kam. Auch beim Umgang mit strauchelnden Banken haben die Behörden es alles in allem richtig gemacht. Beispiel Silicon Valley Bank in den USA im März 2023 und kurz danach die Probleme bei Credit Suisse. Alle wurden so eingegrenzt, dass zum Schluss es nicht zu einer großen Finanzkrise kam mit größeren Schäden für die Gesamtwirtschaft. Natürlich heißt das nicht, dass jede einzelne Entscheidung in diesen Fällen richtig war. Darüber kann man lange streiten. Aber insgesamt mit einem raschen und entschiedenen Eingreifen haben die Behörden Finanzkrisen verhindert. Alles in allem, sie haben die Lehren beherzigt.
Das klingt doch recht beruhigend. Heißt das, dass uns vorläufig keine neue, ähnlich große Finanzkrise droht, obwohl es doch immer wieder systemische Risiken gibt?
Klaus, natürlich, Risiken gibt es immer wieder und sicher können wir uns nicht sein. Herdenverhalten, Übertreibung nach unten und oben sind einfach Teil des menschlichen Wesens. Und das gilt auch für das Verhalten, das sich an den Finanzmärkten ausdrückt. Finanzturbulenzen wird es immer mal wieder geben. Und die letzten 5 Jahre waren ja wirklich turbulent. Die Pandemie, Putins Krieg, Inflation, Zinswende. Es kam immer mal wieder ja kurzzeitig zu erheblicher Unruhe an den Finanzmärkten. Aber alles in allem haben die Notenbanken, die Behörden, die Regierung richtig reagiert. Das stürzt alles in allem meine Zuversicht. Die jetzige Generation von Aufsehern, von Notenbankern, von Wirtschaftspolitikern wird den Lehman-Fehler, diese ungeordnete Pleite, den Finanzinfarkt, sie wird diesen Lehman-Fehler nicht wiederholen. Sie werden einen erneuten Finanzinfarkt wahrscheinlich verhindern. Wie gesagt, das muss nicht für immer gelten, aber vermutlich für einige Zeit schon.
Seit der Finanzkrise werden insbesondere die Banken stärker reguliert. Wie trägt dies zur Stabilität des Finanzsystems bei und wo siehst du mögliche Schwachstellen und Gefahren?
Die Banken sind tatsächlich strikter reguliert. Sie sind besser kapitalisiert. Das heißt, sie haben mehr Geld, mit dem sie Verluste abfangen und verkraften können. Deshalb, es gibt eine geringere Gefahr, dass Banken übermäßig Kredite vergeben und dann ins Straucheln geraten, wenn was schief geht. Das hilft. Natürlich, Gefahren gibt es da immer noch, wie wir ja gerade bei Silicon Valley Bank mal wieder gesehen haben. Schwachstellen gibt es auch. Im gesamten Finanzsystem ist die Rolle der sogenannten Schattenbanken größer geworden. Also von Finanzinstituten, die nicht direkt Banken sind, aber teilweise mittlerweile ähnliche Funktionen ausüben. Sie sind weniger reguliert, sind auch wahrscheinlich deshalb wichtiger geworden. Und da ist natürlich möglich, dass dort mal Probleme auftauchen. Aber zumindest die Aufsichtsbehörden sind sich dessen bewusst. Zudem haben wir als weiteren Punkt eine zunehmende Geschwindigkeit der Finanzströme. Wie wir bei Silicon Valley Bank gesehen haben, kann es dann ganz, ganz schnell gehen, dass Geld abfließt, dass ein Institut in eine Krise gerät. Das heißt, auch die Aufsichtsbehörden, die Politiker, die Geldpolitik, die Notenbanken müssen, wenn es denn sein muss, schnell reagieren, wie sie das ja auf beiden Seiten des Atlantiks im März dieses Jahres getan haben. Also Schwachstellen gibt es schon. Es gibt immer noch einiges zu tun, um an diesen Schwachstellen zu arbeiten. Es ist vor allen Dingen wichtig, dass man sich bewusst ist, es gibt diese Schwachstellen, damit, wenn es dann mal wieder zu krachen droht, auch schnell eingegriffen wird, wie es eben in letzter Zeit tatsächlich zu unser aller Gunsten der Fall war. Und natürlich auf Dauer sollten wir Folgendes bedenken. Die Gefahr besteht schon, dass im Zeitablauf die Lehren aus der Lehman-Krise in Vergessenheit geraten und es Entscheidungsträger dann vielleicht doch wieder einmal auf eine ungeordnete Großpleite eines stark vernetzten Finanzinstituts ankommen lassen. Ein neuer Finanzinfarkt ist nicht auszuschließen, aber wie eben schon gesagt, ich bin für die nächsten Jahre zuversichtlich, dass die jetzige Generation von Notenbankern und Wirtschaftspolitikern diesen Fehler, diesen Lehman-Fehler nicht noch einmal machen wird.
Holger, nachdem wir bisher vor allem über die USA und Europa gesprochen haben, lass uns zum Abschluss auf China blicken. Dort haben Regierung, Finanzinstitute und Haushalte über viele Jahre eine große Immobilienblase entstehen lassen. Jetzt ist der Wohnungsbau offenbar eingebrochen. Haushalte müssen erkennen, dass Immobilienpreise auch fallen können, statt immer nur zu steigen. Seit 2 Jahren kommen dort auch einige größere Unternehmen ins Straucheln. Könnte China eine große Finanzkrise drohen?
Klaus, in gewissem Sinne gibt es in China erhebliche Risiken. Wir haben dort eine große Kreditblase gehabt. Wir haben dort massive Übertreibungen im Immobiliensektor gehabt. Das ist eine gefährliche Blase. Die Behörden versuchen, die Luft langsam, kontrolliert aus der Blase abzulassen. Wir wissen aus der Geschichte, das geht nicht immer gut. Da passieren dann Dinge bei einigen Unternehmen, die man vielleicht vorher so nicht erwartet hatte. Aber die Behörden in China haben die Lehren aus der Lehman-Krise studiert. Wir können bisher aus ihrem Verhalten schließen, dass sie sich der Risiken bewusst sind. Wie sie mit Evergrande beispielsweise umgegangen sind, einem großen strauchelnden Immobilienfinanzierer, zeigt, dass sie eben kontrolliert vorgehen. Also, China steckt in einer erheblichen Krise. Das Wachstum ist schwach. Der Immobiliensektor trägt nicht mehr zur Wirtschaft bei, obwohl er lange Zeit ein großer Treiber der Konjunktur war. Aber in China sind die Schulden zwar sehr hoch, aber es sind Inlandsschulden. Die Inflation ist niedrig. Sie ist zurzeit um null. Das heißt, die Notenbank kann es sich leisten, wenn nötig, Liquidität ins System zu geben, um somit größere Finanzturbulenzen, eine Finanzkrise, einen Finanzinfarkt zu vermeiden. Also, ich rechne weiterhin damit, dass Chinas Wirtschaft für längere Zeit erhebliche Probleme haben wird. was im Wesentlichen heißt, wesentlich weniger Wachstum als früher. Vielleicht Wachstumsraten künftig zwischen 3% und 4% statt oberhalb von 5%. Aber ich rechne nicht damit, dass es in China zu einer Art Finanzkrise, zu einem Finanzinfarkt à la Lehman Brothers kommt.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
Nächste Woche sprechen wir in unserem Podcast über die aktuelle Inflation sowie die Geldpolitik. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.